Werbung.
You know that goal you set at the start of the year? You can still do it, whether you're committed to a thru-hike with friends, lifting heavier, or simply walking more. It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. Because quality nutrition shouldn't be complicated. Just 2 scoops of Ka'Chava's all-in-one nutrition shake, and you've got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and so much more. Plus, it actually tastes delicious. No fillers, no nonsense. Just the good stuff your body craves. So instead of adding to your backstock of supplements that overpromise and underdeliver, simplify your progress with just 2 scoops of the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to Ka'Chava.com and use code NEWS for 15% off. That's Ka'Chava.com and use code NEWS. K-A-C-H-A-V-A.com, code NEWS.
Werbung Ende.
Es ist Donnerstag, der 9. Oktober. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Die Lage International. Mit Christian Mölling, Senior Advisor beim Brüsseler Think Tank European Policy Center. Guten Morgen, Herr Mölling.
Hallo, guten Morgen, Herr Gassel.
Ich bin Steffen Gassel, diplomatischer Korrespondent des Stern. Über Nacht kam die Nachricht, auf die gestern Abend wohl schon einiges hindeutete und die, das kann man wohl so sagen, vor allem im Israel und im Gazastreifen, aber auch überall auf der Welt wirklich viele seit langem herbeigesehnt haben. Israel und die Hamas sollen sich auf ein Abkommen geeinigt haben. Die verbleibenden israelischen Geiseln sollen freikommen, wohl am kommenden Montag, im Austausch für fast 2000 Palästinenser, die in israelischen Gefängnissen sitzen. Das wäre, wenn es denn so kommt, die Phase 1 des Friedensplans von US-Präsident Donald Trump. Der hat auch die Einigung schon bestätigt jetzt in der Nacht und will offenbar in den kommenden Tagen in den Nahen Osten fliegen, um der Unterzeichnung dieses Abkommens dann persönlich beizuwohnen. Auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social hat Trump vor ein paar Stunden schon vom ewigen Frieden, wörtliches Zitat, im Nahen Osten geschrieben. Auf den Straßen im Gazastreifen und in Israel feiern die Menschen die Nachricht in diesen Stunden wie eine Erlösung. Und wenn man mal davon ausgeht, obwohl man im Nahen Osten ja immer eher negativ als positiv überrascht wird, dass es so kommt, wie es jetzt heißt und wie Trump bestätigt, dass es kommt, dann ist es natürlich eine Zäsur, Herr Mölling. Wie stellt sich das für Sie sozusagen mit dem etwas distanzierteren Blick von Berlin aus dar? Ist das ein entscheidender Wendepunkt humanitär für die Geiseln, deren Familien, die notleidende Bevölkerung und vielleicht auch politisch?
Ja, man schwankt und bangt und hofft ja mit. Und ich glaube, das geht wirklich allen so, dass das ein Durchbruch ist. Aber mir kommen zwei Sachen in den Sinn. Das eine ist, es ist noch kein einziger humanitärer LKW über die Grenze gefahren. Es ist noch keine Geisel ausgetauscht. Wir haben es mit Donald Trump zu tun. Und die dritte Sache, die mir einfällt bei den Zweien, ist das wunderbare Heft Asterix im Morgenland, in dem es so eine Sequenz gibt. Asterix und Obelix kommen im nahen Mittleren Osten an und begegnen erstmal all denjenigen, die dort miteinander im Krieg liegen. Das heißt also, in dem Heft wird das Sinnbild der miteinander verflochtenen Konflikte der Region wunderbar dargestellt. Und das Heft spielt ja vor 2000 Jahren. Ich glaube, das ruft zur Demut auf, was nicht Donald Trumps Stärke ist, zu sagen, wird ewiger Frieden jetzt kommen, wo wir seit 2000 Jahren in dieser Region immer wieder und wieder massive Konflikte erleben? Ich bin extrem vorsichtig, ob das jetzt der Punkt gewesen ist. Denn, und das spielt ja damit auch eine Rolle, es ist eben nicht dieser eine Konflikt, der gelöst wird. Die Frage ist, löse ich damit schrittweise all die anderen, die hier eigentlich mit eingefädelt sind? Das sind ja viele unterschiedliche Fäden, die hier ineinander verdreht sind, die ich quasi entdrehen und entknoten müsste, um tatsächlich sicherzustellen, dass jeder einzelne Faden quasi für sich frei ist und damit sozusagen in Frieden leben kann, wenn ich versuche, dieses Bild zu übertragen. I doubt it. Ich bin noch nicht so ganz überzeugt.
Da haben Sie sicher recht, mehr im Nahen Osten, das ist ja eine Binse, alles hat immer mit allem zu tun. Aber wenn es wo stimmt, dann ja im Nahen Osten. Und ja, Syrien liegt nebenan, ist von Stabilität weit entfernt. Die ganze Frage, wie der Iran da regional eingebettet werden kann in Zukunft, ist völlig ungelöst. Total richtig, dass Sie auf all diese Unwägbarkeiten hinweisen, mal unabhängig von der Israel-Hamas-Konstellation. Wenn wir jetzt nochmal darauf gucken, wie sich das, was da jetzt womöglich in Gang kommt, die letzten Wochen über angebahnt hat. Donald Trump hat diese Verhandlungsrunde ja entscheidend in Bewegung gesetzt, und zwar, und das war interessant, indem er nicht nur die Hamas, sondern auch Israels Regierung und vor allen Dingen Premier Netanyahu persönlich wirklich deutlich und öffentlich unter Druck gesetzt hat, und zwar in einer Weise, wie man das von einem US-Präsidenten im Verhältnis mit einem israelischen Premierminister bisher eigentlich nicht gekannt hatte. Zumindest nicht aus den letzten Jahrzehnten. Warum, glauben Sie, war das so, und warum hat sein Vorgänger Joe Biden das nicht gemacht? Umgekehrt gefragt, wieso ist Trump hier womöglich was gelungen, was eben keinem vorher gelungen ist?
Ja, weil Donald Trump der erste, vielleicht auch einzige postmoderne Präsident oder Herrscher, nicht nur der USA, sondern vielleicht auch weltweit ist. Also er ignoriert all das, was in der Vergangenheit gang und gäbe gewesen ist. Also auch wenn sie den Verweis auf Biden machen, dann gibt es sozusagen gefügte Regeln, die jetzt letztendlich auch bedeuten, dass die Konflikte quasi in ihrem Rahmen weiterlaufen können. Und das, was Donald Trump, glaube ich, macht, das ist seine Stärke, auch wenn er es vielleicht selber gar nicht weiß, seine DNA, ist das alles zu ignorieren und zu sagen, das ist mir jetzt eigentlich auch egal, das gefällt mir jetzt so nicht. Also mache ich jetzt, übe ich jetzt mal Druck auf Netanyahu aus. Das haben wir ja in anderen Situationen in Richtung Putin auch schon gesehen, dass seine Stimmung da einfach kippen kann. Aber die Frage ist eben halt schon, ist es Stimmung oder ist es Strategie? Also ist es was, wo wir darauf vertrauen dürfen, dass es längerfristig ist und dass es einen Kausalzusammenhang gibt, das wäre eine Strategie, weil das, dann das. Oder ist es, dass man sagen muss, oh, das nervt mich jetzt total und jetzt haue ich mal einen raus. Beides, es ist irgendwo dazwischen, weil es ja eine Inszenierung gibt. Es gibt ja eine Inszenierung, in der Trump Netanyahu ins Weiße Haus zitiert und ihn von dort aus in, ich glaube, Katar anrufen lässt. Davon gibt es Fotos, und das ist ja sozusagen die Inszenierung, dass Netanyahu im Grunde genommen nach Canossa gehen muss.
Werbung.
You know that goal you set at the start of the year? You can still do it. Whether you're committed to a through hike with friends, lifting heavier, or simply walking more. It's not too late to stick with it and make your future self proud. Especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. Because quality nutrition shouldn't be complicated. Just 2 scoops of Ka'Chava's all-in-one nutrition shake, and you've got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and so much more. Plus, it actually tastes delicious. No fillers, no nonsense. Just the good stuff your body craves. So instead of adding to your backstock of supplements that overpromise and underdeliver, simplify your progress with just 2 scoops of the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to kachava.com and use code NEWS for 15% off. That's kachava.com and use code NEWS. KACHAVA.com, code NEWS.
Da geht es um diesen Luftangriff heute vor einem Monat auf die Hamas-Führung in Katar, also israelischer Luftangriff, den Netanyahu offenbar ziemlich allein durchgezogen hat, gegen den Rat, auch seine eigenen Geheimdienstleute, auch der Armee wohl, und der Trump offenbar extrem verärgert hat. Und dann folgte diese Szene Montag vergangener Woche, Netanyahu bei Trump, und Trump hält das Telefon, Netanyahu kriegt den Hörer und muss beim Emir in Doha anrufen und also wirklich jetzt zu Kreuze kriechen, muss man sagen, öffentlich, ne, sich entschuldigen.
Genau. Und das ist das, wo die Kontinuität und die Stabilität, die ich in Anführungsstrichen bereit bin zu erkennen, dass Trump ein Gespür dafür hat, Dinge zu inszenieren. Deswegen, das kann er wirklich. Und er hat, glaube ich, einfach ein Geschäftsinteresse daran, dass es, also er hat ein Interesse an dem Frieden, weil er ein Geschäftsinteresse in der Region hat. Und das glaube ich, macht ihn fokussiert auf dieses Thema. Deswegen macht er das, und das ist sowieso immer alles das Größte und ewigkeitsversprechend ist mit dem Frieden, den er da jetzt macht. Das ist sowieso klar. Das, darunter macht das ja nicht. Ne? Aber ich glaube schon, man kann das sozusagen ziemlich gut erklären, was da passiert ist. Und es ist beeindruckend. Es ist wirklich beeindruckend, dass wenn er will, dann kann er.
Konnten wir da zusehen, wenn wir nochmal an diesen Moment da im Weißen Haus denken, Netanyahu am Telefon, Trump daneben, guckt sehr streng. Es gab ja in letzter Zeit immer mehr Hinweise, dass die Golfstaaten, die ja Israel im Grunde genommen über lange Zeit dieses Krieges sichtbar den Rücken gestärkt haben, also die Emirate haben mit Abstand die meisten Hilfsleistungen für Gaza während dieses Kriegs geleistet, in Milliardenhöhe, hunderte Milliardenhöhe, und damit ja letztlich sozusagen die humanitäre Katastrophe verhindert und gewissermaßen Israel ermöglicht, diesen Krieg in dieser Länge zu führen. Hm. Als die europäischen Airlines sozusagen Israel gemieden haben, monatelang nach dem 7. Oktober, sind die Gulf Airlines weiter nach Tel Aviv geflogen, aus Dubai, aus anderen Orten. Das waren ja alles sozusagen öffentliche Gesten dieser Länder, dass diese Abkommen aus der ersten Trump-Zeit, dass die Abraham-Kommen, dass das steht und dass diese neue Achse, wenn man will, in der Region, dass die stabil ist. So, und jetzt passiert dieser Luftangriff. Es gibt einen öffentlichen Schulterschluss der Golfstaaten und Trump übt Druck auf. Verschiebt sich da was? Auch an der außenpolitischen Ausrichtung der USA in der Region, sozusagen weg von Israel und hin zu den Golfstaaten, die eben dann doch jetzt, na sagen wir, kalte Füße gekriegt haben, weil Israel diese extreme hegemoniale Vormacht da anstrebt und eben sogar vor einem Luftangriff in Katar nicht zurückschreckt?
Also, um vom Verschieben zu reden, ist es zu früh, beziehungsweise jede Verschiebung in der Region hat eine Rückverschiebung in der Vergangenheit irgendwo erlebt. Also es mag jetzt eine Sequenz sein, in der das so ist, aber es ist, glaube ich, keine Stabilität, es ist Bewegung in der ganzen Sache drin. Die kleinen Golfstaaten haben sich immer versucht, mit so einer Wankelpolitik über Wasser zu halten und damit durchzukommen. Getrieben sind sie alle vom Wunsch nach Stabilität und Frieden in der Region, einfach um für ihre relativ jungen Gesellschaften auch eine Zukunftsperspektive aufmachen zu können. So, ich glaube, das sind so meine drei Punkte, wie ich diese Region und die Akteure im Wesentlichen verstehe. Und dass Israel in einer besonderen Art und Weise die Sachen falsch eingeschätzt hat, sowohl mit Blick auf Trump als auch mit Blick auf das regionale Gefüge oder Netanyahu, so. Ich glaube, man muss das noch viel klarer sagen, weil er ist ja gewarnt worden an einigen Punkten. Das kann ich mir schon vorstellen. Auf der einen Seite kennen wir das von Akteuren, die in einem Konflikt sind, also die selber sozusagen Konfliktakteur sind, dass sie, wenn man es platt sagen will, nicht mehr klar denken können. Sie sind gefangen in der Konfliktlogik, die ständig in alle Entscheidungen reinballert. Das heißt, den kühlen Kopf, den haben sie in so einer Situation nicht. Deswegen, wenn sie ein cooler Typ sind, wenn sie A-People sind, also wirklich zur Top-Liga gehören, dann lassen sie sich irritieren. Das ist der Grund, warum sie gute Berater in dem Augenblick haben wollen. Wenn sie das, dann wissen sie das. Wir wissen aber auch, dass es immer diese einsamen Entscheider gibt. Und da heraus kann ich mir gut vorstellen, dass Netanyahu Sachen auf einmal falsch eingeschätzt hat, weil er getrieben worden ist von dem Konflikt, in dem er drin ist, und auf der anderen Seite natürlich auch von der Sorge, dass wenn dieser Konflikt vorbei ist, dass dann sozusagen das Adrenalin, auf dem er sein politisches Überleben innenpolitisch aufgebaut hat, dass das weg ist und eine neue Phase im Grunde genommen auch innenpolitisch bedeutet, weil dann die Möglichkeit besteht, dass all das, was passiert ist in der Vergangenheit, in den letzten zwei Jahren, dass das aufgearbeitet wird.
Phase 1 des Trump-Plans soll jetzt beschlossen worden sein. Da geht's, wir haben es schon gesagt, allein um den Austausch Geiseln gegen Gefangene in Israel. Noch schwieriger dürfte ja Phase 2 werden, zu der bisher überhaupt nichts beschlossen worden ist. Da geht es dann darum, dass die israelischen Truppen sich weiter zurückziehen als in Phase 1 aus dem Gazastreifen und dass im Gegenzug Gaza für eine Weile unter internationale Verwaltung gestellt werden soll und die Hamas eben die Waffen abgeben oder zumindest decommission ist das englische Wort, also sozusagen aus der Verwendung nehmen sollen, glaube ich, müsste man korrekterweise auf Deutsch übersetzen. Und das Ganze soll stattfinden unter Kontrolle einer internationalen, wie auch immer gearteten Truppe, wohl aus muslimischen Ländern. Jedenfalls ist das, was man bisher so hört. Die dann eben auch diese Entwaffnung der Hamas begleiten, verifizieren soll. Herr Mölling, wie müsste so eine Truppe aufgestellt sein, sowohl von der Stärke her als auch sonst, damit sowas klappen kann? Und wie zuversichtlich sind Sie da? Denn Stand jetzt gibt es ja eine wohl geschwächte, aber immer noch mehr oder minder gut organisierte Resthamas im Gazastreifen, eben inklusive ihrer Waffen. Die haben ja vor, ich glaube, nicht ganz einer Woche das letzte Mal Raketen von zwei unterschiedlichen Orten in Gaza auf Israel abgeschossen.
Ja, also ich bin da noch nicht sehr positiv, dass es gelingen wird. Oder ich will es andersrum sagen. Alle Akteure, also vor allen Dingen Netanyahu und die Hamas, haben den Schlüssel in der Hand, diesen Konflikt jederzeit wieder sozusagen loszutreten. Und dann ist es egal, wer sozusagen die Schuld kriegt, es bricht erstmal alles wieder zusammen. Also wir haben, ich glaube, es ist so, wir haben jetzt die Inszenierung dieser Phase 1, ne, mit Donald Trump, Weißes Haus, und er fliegt rein und kommt zur Unterzeichnung dieses Friedensvertrages, ewiger Friedensvertrag. Das werden alle zähneknirschend mitmachen müssen. Also auch Netanyahu und die Hamas. Aber dann beginnt die Phase, nämlich das, was Sie eben beschrieben haben, ne? Rote Linie oder Grenze oder irgendwas, also ein klarer Strich, wo man dann mit Salamitaktik sagen kann, ah, guck mal, der andere, der ist drüber gegangen, ah, die anderen sind drüber gegangen. Das heißt, ich kann so einen Konflikt relativ schnell, indem ich Schuldzuweisungen gegenseitige Art und Weise nutze, eigentlich ganz schnell wieder auf so einer Mikroebene in sich zusammenfallen lassen und keiner weiß, wer dann schuld ist, und Donald Trump sagt, beide sind schuld, und dann ist er sauer, dass irgendwie sein Plan nicht funktioniert hat. Also die Frage ist, haben alle einen Plan B, und hat der amerikanische Präsident einen Plan B, der stärker ist als die Plan Bs der Hamas und von Netanyahu? Denn auch die Hamas würde natürlich quasi sich selber abschaffen, wie ich karikiere jetzt oder übertreibe ein bisschen, wie Netanyahu sich in gewisser Art und Weise auch, also Netanyahu wäre zumindest nicht mehr der jetzt ist in den letzten zwei Jahren, wenn sie ihre Waffen abgibt und damit ihre Möglichkeit zum Terror und zur Macht abgibt. Das würde ja die Verhältnisse im Gazastreifen komplett verändern oder zumindest die Möglichkeit dazu machen. Und ich glaube, interessant ist dann darauf zu gucken, unter diesen 2000 Geiseln, die frei kommen sollen. Ich wette, das ist nur eine Wette.
Die palästinensischen Häftlinge in Israel, meinen Sie?
Genau, die palästinensischen Häftlinge in Israel, die Israel freilassen soll. Die meisten davon sind ganz eng bei der Hamas, weil die Hamas ihre Reihen schließen muss, um Machterhalt zu betreiben. Das sind ja nicht die wirklichen Opfer dieses Krieges, die da freigelassen werden sollen. Die sind in irgendwelchen Flüchtlingsdörfern, oder eine Dörfer ist schon zu viel gesagt, die flüchten irgendwo gerade. Hier kann die Hamas versuchen, ihre Reihen aufzufüllen und wieder zu schließen und zu neuer Macht zu kommen. Und das ist der Gedanke, der auf allen Seiten gerade geht. Wie kann ich an der Macht bleiben, trotz sich verändernder Verhältnisse? Oder gebe ich auf?
Werbung.
You know that wellness goal you set at the start of the year? It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. With 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and more. No fillers, no nonsense, just the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to Ka'Chava.com and use code NEWS for 15% off. That's Ka'Chava.com, code NEWS.
Werbung Ende.
Gerade bei der Hamas, weil ich quasi einen kollektiven Akteur habe, das gilt auch für Israel auch. Es gibt immer einen Nachfolger. Es gibt immer jemanden, der sagen wird, okay, wenn du zu schwach bist und bereit bist, mit den Israelis zu kooperieren, ich bin es nicht, weil das war nie unsere Zukunftsvision, etc., etc. Das heißt, sie haben ein enormes Spaltungspotenzial auf beiden Seiten. Und da reicht ein Foto aus dem Oval Office, was einfach eine völlig andere Welt ist, die reicht nicht aus. Denn aus Sicht der Hamas leben sie halt seit Jahren in einer völlig anderen Welt. Egal, was auf dem Rest des Kontinents oder des Globus eigentlich passiert, das ist ihre kleine Welt, in der sie leben, und da wollen sie weiterhin herrschen.
Trotz aller Hoffnung, trotz aller Euphorie, ich glaube, was wir festhalten können, ist, dass da wirklich noch extrem viele Unwägbarkeiten drin sind, und auch, dass dieses zentrale Versprechen von Netanyahu, dass die Hamas komplett zerstört sein soll am Ende dieses Krieges, eben Stand jetzt nicht annähernd erreicht ist und allein das schon Anlass zu größter Sorge ist, dass jetzt eben doch der Frieden nicht von Dauer sein wird, so wie Trump das darstellt. Zum Schluss noch ein Leserfeedback zu unserer Podcast-Folge von der letzten Woche. Da hatten wir ja über das ominöse Treffen von Trump, seinem Verteidigungsminister und den US-Generälen in Virginia gesprochen. Und Sie, Herr Mölling, hatten sehr prägnant gesagt, dass Sie nach diesem Ereignis die Möglichkeit eines Militärputsches gegen Trump zumindest nicht mehr als völlig absurdes Szenario abtun würden. Daraufhin hat sich einer unserer Hörer per Mail gemeldet, Frank Heinze, und sagte, er hätte sich da ziemlich drüber gewundert. In der Mail schickte er mir dann einen Link zu einer Umfrage des renommierten US-Meinungsforschungsinstituts Pew über das Wahlverhalten von US-Militärangehörigen und Reservisten bei der letzten Präsidentschaftswahl. Und das war sehr eindeutig zugunsten von Trump. 61%, wohl nur 37% waren da auf Seiten seiner Konkurrentin Kamala Harris. Können Sie das vielleicht noch mal kurz einordnen, sozusagen mit Blick auf Ihre Analyse der letzten Woche?
Klar, sehr gerne und vielen Dank an Herrn Heinze. Also, ich glaube, dass das kein Widerspruch ist. Vielleicht fange ich so rum an. Damals stand nicht zur Wahl die Möglichkeit, dass amerikanische Truppen im Inneren eingesetzt werden für einen Bürgerkrieg, sondern Donald Trump stand zur Wahl und er hatte eine Gegnerin, nämlich Kamala Harris. Das ist das, was die Umfrage beschreibt, die Herr Heinze als Link geschickt hat. Hier geht es ja vor allen Dingen auch um Personen. In zweiter Linie ums Wahlprogramm. Jetzt geht es um die Frage, und das wäre sozusagen die interessante Neuauflage einer Pew-Umfrage. Was ist wichtiger, der amerikanische Präsident oder die Unabhängigkeit der amerikanischen Institutionen wie das amerikanische Militär, die amerikanische Verfassung und so weiter und so fort? Denn das steht hier gerade zur Wahl. Das ist ja das, was ich, ne? Und dann gibt es, ich will gar nicht sagen, ob es legal oder legitim ist, natürlich die Möglichkeit, dass das Militär sagt, sorry, aber der amerikanische Präsident steht eben nicht über der Verfassung. Die amerikanischen Streitkräfte schützen die Verfassung nach innen und nach außen gegen jeden Feind. Darauf haben sie einen Eid geschworen und diesen Eid setzen sie um. So, und daraus entsteht die Möglichkeit zu sagen, sorry, Mr. President, Sie sind nicht länger rechtmäßiger Präsident. Das wäre meine Lösung.
Alles klar, vielen Dank nochmal für diese Einordnung, Herr Mölling. Das war die Lage international für heute. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, so wie Herr Heinze vergangene Woche Fragen, Anregungen, Hinweise haben, schreiben Sie mir gern eine Mail an steffen.gassel@stern.de. Die nächste Folge gibt es wie gewohnt am kommenden Donnerstag auf RTL Plus und überall sonst, wo Sie gern Podcasts hören. Dann wieder mit meiner Kollegin Miriam Holstein und natürlich mit Christian Mölling. Danke für Ihr Interesse und bis bald.
Bis nächste Woche.